Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Wir haben Kraft. Die in den deutschen Landtagswahlen geschwächte CDU spricht sich Mut zu. Brutal, aber nötig. Der deutsche Verteidigungsminister über den blutigen Angriff auf zwei Tanklastwagen in Afghanistan. Wir berichten weiter über einen umstrittenen Umbau in Genf. Die WTO expandiert in einen öffentlichen Park. Über Urteile von Nazi-Gerichten, die jetzt über 60 Jahre später aufgehoben werden. Und über eine politische Märchenerzählerin. Echt.
Einmal hat sie mir Käppli aus rotem Samet gegeben. Drum hat man ihm nur noch Rotkäppli gesagt.
Trudi Gerster spricht in diesem Fall zwar nicht von einer jungen Sozialistin, aber Gerster redete immer wieder über Politik. Sie machte Politik und sie ist heute 90. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Angelique Welchli mit dem Nachrichtenüberblick.
3 Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland haben auch die konservativen Unionsparteien den Wahlkampf offiziell eröffnet. In Düsseldorf forderten die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer ihre Anhänger auf, bei den Wahlen für eine starke Union zu sorgen. Merkel verzichtete erneut auf persönliche Angriffe auf den Kanzlerkandidaten der SPD, Frank-Walter Steinmeier. Weiter warben CDU und CSU unter anderem für Steuersenkungen und für die Sanierung der öffentlichen Finanzen. In Afghanistan hat die Wahlkommission einen kleinen Teil der Resultate der Präsidentenwahl für ungültig erklärt. Laut einer Mitteilung wurden demnach die Resultate von mehr als 400 der insgesamt 28.000 Wahllokale annulliert. Weiter gab die Wahlkommission bekannt, dass Amtsinhaber Hamid Karzai seinen Vorsprung auf Herausforderer Abdullah Abdullah weiter ausgebaut habe. Nach der Auszählung von 3/4 aller Wahllokale komme Karzai auf gut 48%, Abdullah auf 31%. Die Präsidentenwahl in Afghanistan fand Mitte August statt. Erreicht keiner der Kandidaten mehr als 50% der Stimmen, wird ein zweiter Wahlgang nötig. 2 Tage nach dem Luftangriff der NATO auf 2 entführte Tanklastwagen im Norden Afghanistans ist weiterhin vieles unklar, beispielsweise die Zahl der Opfer. Die Washington Post spricht von bis zu 125 Toten und stützt sich laut eigenen Angaben auf erste Erkenntnisse einer Untersuchungskommission der NATO. Ein NATO-Sprecher nannte zuvor die Zahl von knapp 60 Toten. Weiter ist nach wie vor nicht bekannt, wie viele Zivilisten ums Leben kamen. Der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung betonte erneut, es seien ausschließlich Taliban-Kämpfer gestorben. Offizielle afghanische Stellen sprechen von mehr als 10 toten Zivilisten. Am Freitag hatte die deutsche Bundeswehr bei der NATO den Einsatz von Kampfflugzeugen angefordert. Bei der anschließenden Bombardierung der 2 entführten Tanklastwagen kamen Dutzende von Menschen ums Leben. Der amerikanische Präsident Barack Obama verliert einen persönlichen Berater in Umweltfragen. Van Jones hat gemäß amerikanischen Medienberichten seinen Rücktritt bekannt gegeben. Zur Begründung sagte Jones, er wolle der republikanischen Hetzkampagne gegen ihn ein Ende setzen. Die Konservativen warfen Jones unter anderem vor, er habe vor Jahren eine geschmacklose Petition unterschrieben. Mit der Petition wurde eine Untersuchung gegen die ehemalige Regierung Bush gefordert, weil diese möglicherweise zu wenig getan habe, um die Terroranschläge vom 11. September 2001 zu verhindern. Auf den Philippinen ist eine Fähre mit fast 1000 Menschen an Bord in Seenot geraten und gesunken. 900 Menschen konnten innerhalb weniger Stunden gerettet werden. 2 Handelsschiffe und 1 Kriegsschiff beteiligten sich an der Rettungsaktion. Die Behörden sprechen inzwischen von mindestens 5 Menschen, die ertrunken seien. Allerdings würden noch Dutzende vermisst. Die Fähre geriet offenbar in Schieflage, nachdem Wasser durch ein Leck eingedrungen war. In der Basler Vorortsgemeinde Rien wird das Spital geschlossen und in ein Gesundheitszentrum umgewandelt. Das hat die Bevölkerung bei der heutigen Abstimmung entschieden. Mit 70% der Stimmen ist die Riener Bevölkerung damit einem Vorschlag der Gemeinderegierung gefolgt. Ziel sei es nun, das Akutspital bis Ende Jahr in ein Gesundheitszentrum zu überführen, teilte der Gemeinderat mit. Im Vorfeld hatte die Abstimmungsvorlage zu heftigen Diskussionen geführt. In Zürich und St. Gallen haben tausende Menschen an der Museumsnacht teilgenommen. Die Organisatoren sprachen von gegen 15.000 Besucherinnen und Besuchern in Zürich und über 6.000 in St. Gallen. Viele der Museen hätten auch ein Rahmenprogramm für die ganze Familie angeboten. In Zürich seien gegenüber dem Vorjahr auch mehr Kinderbillette verkauft worden. Und nun zum Sport. Juliette Leuthold fasst das Wichtigste des Tages zusammen.
Fabian Cancellara ist nicht mehr Leader der Vuelta. Der Schweizer Radprofi verlor in der heutigen Bergetappe viel Zeit und musste die Führung abgeben an den Australier Cadel Evans. Den Tagessieg holte sich der Italiener Damiano Cunego. Der Motorrad-GP von San Marino ist für Tom Lüthi enttäuschend verlaufen. Im Rennen der 250er-Klasse wurde der Schweizer Zehnter. So schlecht war er in der laufenden Saison noch nie klassiert. Gewonnen wurde das Rennen vom Spanier Hector Barbera. Im Rennen der 125er-Klasse holte sich Dominik Agater als 15. einen WM-Punkt. Es siegte Julian Simon aus Spanien. Und das Rennen der MotoGP-Klasse entschied der Italiener Valentino Rossi für sich. Der Schwede Alexander Norén hat das Golf European Masters von Gramontana gewonnen. Er siegte vor dem Waliser Bradley Dredge und dem Engländer Ross McGowan. Eine gute Leistung zeigte heute auch der Schweizer Julien Clément. Er klassierte sich auf dem 14. Schlussrang.
Das Wetter. Morgen hat es zunächst noch vereinzelt Nebel, dann scheint in der ganzen Schweiz meist die Sonne. Zeitweise ziehen jedoch ausgedehnte dünne Wolken vorbei. Die Höchsttemperatur liegt beidseits der Alpen um 24 Grad. Am Dienstag scheint abgesehen von lokalen Nebelfeldern am Morgen in der ganzen Schweiz die Sonne. Es wird rund 26 Grad warm.
Kühl bleiben in der heißen Phase. Angela Merkels Wahlkampflinie. Urteile aufheben, und zwar alle. Deutschland beendet ein Kapitel Nazi-Justiz. Platz machen, und zwar großzügig. Die Genfer Abstimmung über den Ausbau der WTO. Und hinsetzen, zuhören. Wir alle haben in unserer Jugend Trudi Gerster konsumiert. Die heute 90-Jährige hat aber nicht nur Märchen erzählt. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Wir haben die Kraft. Das ist das Wahlkampfmotto der deutschen CDU, ausgerechnet. Sie hat in den letzten drei Landtagswahlen vergangenes Wochenende immerhin 10% Stimmen verloren. Heute haben die Christdemokraten auf einem Parteitag in Düsseldorf den Beginn der heißen, der letzten Phase des Bundestagswahlkampfes inszeniert. Die Kanzlerin will ihr Amt verteidigen und dabei setzt sie weiterhin hartnäckig auf eher leise Töne, auch wenn der Chef der Schwesterpartei CSU das für die falsche Taktik hält. Ursula Hürzeler.
Nochmal so richtig auftanken, bevor der Endspurt losgeht. Dafür haben sich heute die rund 8000 CDU-Mitglieder in Düsseldorf getroffen. Zu einer Feier mit Showmusik und den einschlägigen Motivationsreden. Wir sind wir, versicherten sich die wahlkämpfenden CDU-Leute gegenseitig. Und so heißt auch die neue Hymne, die künftig die Auftritte der Spitzenfrau begleiten soll. Zuversicht und Optimismus, das ist die Botschaft. Verkörpert wird sie vor allem von Angela Merkel. Das wurde bereits beim Auftritt klar.
Hier kommt sie, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel!
Angela Merkel, der Star, die Kanzlerin, die Vertrauen schafft, die durch die Krise führt, die es richtet mit den Jobs und der Welt. Angela Merkel ist Programm. Sie allein schaut von den Plakaten. Und heute wurde sie sogar heftig und attackierte die Sozialdemokraten. Die wüssten anders als die CDU nicht so richtig, mit wem sie künftig regieren wollten.
Schauen wir uns doch die Sozialdemokraten an. Sie befinden sich mitten in einem Identitätskampf zwischen Ampel, Rot-Rot-Grün, Großer Koalition und einer riesigen Zerrissenheit in sich selbst. Da können wir wirklich nicht helfen. Da können wir nur sagen, gönnen wir Ihnen eine Pause, Sie können sich erholen und zwar in der Opposition. Das ist die richtige Antwort.
Ganz so selbstbewusst, wie sie sich heute in Düsseldorf präsentierte, ist die CDU allerdings nicht mehr. Die Verluste bei den Landtagswahlen haben ihr gezeigt, dass die Wählerschaft wankelmütig ist und die angestrebte Mehrheit von Union und FDP noch keineswegs gesichert. Manche in der Union, vor allem der bayerische Ministerpräsident Seehofer, verlangt denn auch mehr Kampfgeist. Nur wer polarisiere, Profil zeige, könne die Leute für sich gewinnen. Christian Wulff, der niedersächsische Ministerpräsident, glaubt eher an die Überzeugungskraft von Beispielen. Dort, wo die Union mit der FDP bereits regiere, gehe es den Menschen besser, sagte er, und das spreche sich herum.
CDU und FDP hat eben mehr Übereinstimmung in Bereichen, die wichtig sind, wie Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzpolitik, Haushaltskonsolidierung, Steuerpolitik, Bildungspolitik. Und deswegen stehen diese Länder vorne. Das ist kein Zufall der Geschichte, dass es den Menschen besser geht, wo die Union regiert. Sonst hat mit der Politik von Union zu tun.
3 Wochen dauert es noch bis zur Wahl. In der Politik kann das eine Ewigkeit sein. Erst recht, wenn die Konkurrenz immer mehr Druck macht. Und dafür lieferten die letzten Tage brisanten Stoff. So ist der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan seit dem Angriff auf 2 Benzintanker jetzt in der Bevölkerung noch heißer umstritten als zuvor. Und dann gab es auch noch abwertende Sprüche von Jürgen Rüttgers. Der hatte sich als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident im Wahlkampf wieder darüber geärgert, dass Nokia seine Handyproduktion von Bochum nach Rumänien verlagert hatte und gleich eine Breitseite gegen die dortigen Arbeiter abgefeuert.
In Rumänien kommen die Arbeiter nicht wie unsere Arbeitnehmer hier in Nordrhein-Westfalen morgens um 7 Uhr und bleiben so lange, wie der Betrieb ist. Und wenn es sein muss, machen sie auch nur Überstunden. Die kommen, wann sie wollen und gehen, wann sie wollen. Und deshalb kriegen sie die Handys auch nicht mehr zusammengebaut.
Rüttgers hat sich für seine Aussage mittlerweile entschuldigt und bei der CDU in Düsseldorf spielte das Ganze natürlich keine Rolle. Schließlich wollte man ein positives Signal setzen. Wir haben die Kraft zu siegen, zum Beispiel.
Ursula Hürzeler. Deutschland macht sich zurzeit auf einem ganz anderen Gebiet daran, ein düsteres Kapitel seiner Vergangenheit zu schließen. Mehr als 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sollen all jene rehabilitiert werden, die von der Nazi-Justiz als sogenannte Kriegsverräter verurteilt worden waren. Und zwar alle, pauschal. Übermorgen wird der Bundestag, davon geht man aus, diesem Ansinnen zustimmen. Das ist nicht selbstverständlich, denn über das Thema wurde in der Politik lange gestritten. Auslandredaktorin Veronika Mayer berichtet.
Der Obergefreite Johann Lukaschitz, Panzersoldat an der Ostfront, wurde 1944 vom höchsten deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt, weil er Kameraden, die einen Soldatenrat nach sowjetischem Vorbild gebildet hatten, nicht verpfiffen hatte. Ein paar Tage später wurde der 24-Jährige als Kriegsverräter hingerichtet. Soldaten wie Lukaschitz will der Bundestag nun rehabilitieren. Endlich, sagt dazu Ludwig Baumann. Der 87-Jährige kämpft seit Jahren für die Opfer der NS-Militärjustiz.
Es ist ja ein Skandal, gerade Kriegsverrat bei Hitlers Vernichtungskrieg, dass alle ihr sterben mussten und keiner es von ihnen erlebt hat. Sie sind alle als Verräter, als Kriminelle verstorben. Und jetzt erst und unter großem öffentlichen Druck findet sich der Bundestag dazu bereit, die Urteile aufzuheben.
Zwar hob der Bundestag 1998 viele Unrechtsurteile der NS-Zeit auf, nicht aber jene wegen Kriegsverrats. 4 Jahre später rehabilitierte die rot-grüne Koalition auch Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, darunter Ludwig Baumann, der in den 1940er Jahren von der NS-Militärjustiz wegen Fahnenflucht verurteilt worden war. Erneut aber lehnte es der Bundestag explizit ab, auch die Kriegsverräter pauschal zu rehabilitieren. Man könne nicht ausschließen, dass ihr Handeln anderen geschadet hätte, so die Begründung. Es müsse deshalb jeder Fall einzeln geprüft werden. Einer, der diese Argumentation stützte, war der CSU-Politiker Norbert Geis. Noch heute sagt er, man müsse davon ausgehen,
dass Urteile auch zurecht ergangen sind. Dass also jemand geflohen ist und seine Kameraden verraten hat und dann gab es ein Feuer auf diese Kameraden und viele sind dabei gestorben, beispielsweise. Und das halten wir nach wie vor auch nach heutigen Maßstäben für falsch, dieses Verhalten.
Wolfram Wette kennt dieses Argument. Er hält es für nicht stichhaltig. Der Freiburger Historiker hat die noch erhaltenen Kriegsverräterurteile aus der NS-Zeit gesichtet und fand keinen einzigen Fall von schwerem Kriegsverrat. Dafür Todesurteile wegen Nichtigkeiten.
eine Vielzahl von ganz heterogenen, widerständigen bis widerspenstigen Handlungen einfacher Soldaten, beispielsweise die Rettung von verfolgten Juden, regimekritische Notizen im persönlichen Tagebuch, wie beispielsweise positiver Umgang mit russischen Kriegsgefangenen, politische Gespräche mit Kriegsgefangenen und Ähnliches.
Wette schrieb 2006 einen Bericht für den Bundestag und brachte so das Thema erneut aufs politische Tapet. Im selben Jahr lag ein frischer Gesetzesentwurf vor, doch Union und SPD mochten ihm nicht zustimmen. Er stammte von der ungeliebten Linken. Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden. Vielleicht war es der öffentliche Druck von Historikern, Menschenrechtlern und Kirchenvertretern, der mit dazu geführt hat. Sicher aber verschiedene Gutachten und Wettes publizierte Studie, wie Karl-Christian Dressel von der SPD betont.
Diese wissenschaftliche Arbeit hat zu einem Umdenken geführt und hat jetzt innerhalb der letzten Jahre auch im Deutschen Bundestag für die Mehrheit gesorgt.
Einer Mehrheit, der sich nun auch die CDU-CSU anschließen wird, die bis zuletzt gezaudert hatte. Ein wahltaktisches Umschwenken, vermuten Beobachter. Wie auch immer, nach jahrelanger Debatte schließt der Bundestag nun ein weiteres offenes Kapitel deutscher Geschichte und rehabilitiert nun die angeblichen Kriegsverräter vollständig. Den einst Verurteilten nützt das nichts mehr. Denn die NS-Militärjustiz, die insgesamt 30.000 Todesurteile verhängte und rund 20.000 vollstreckte, diese Justiz kannte bei Kriegsverrat nur ein Urteil, den Tod. Für die Angehörigen der Opfer ist es zumindest eine späte Genugtuung. Eine Entschädigung für sie ist im Gesetz allerdings nicht vorgesehen.
Das Gebäude der Welthandelsorganisation in Genf ist ein Palast. Aber der Palast platzt aus allen Nähten und deshalb will die WTO ausbauen. Das Projekt ist umstritten, denn der Erweiterungsbau soll direkt am See in einer öffentlichen Parkanlage zu stehen kommen. Die Stimmbürger der Stadt Genf äußern sich Ende Monat an der Urne darüber, ob sie das unterstützen. Bund, Kanton und Stadt fürchten im Fall eines Nein um den Ruf Genfs als Sitz für internationale Organisationen. Patrick Müllhauser hat sich am heutigen Tag der offenen Tür in der WTO umgehört.
Fröhliche Stimmung herrschte heute im und um das Gebäude der Welthandelsorganisation WTO. Vom Eingang sind es nur wenige Meter bis an den See. Weit und breit sind keine Abschrankungen zu sehen. Das soll sich ändern. Hier soll ein neues Gebäude entstehen. Und die ganze WTO soll aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden. Dafür müsste ein Teil des Parkes weichen. Dagegen haben linke Parteien das Referendum ergriffen. Jean Spielmann, ehemaliger Genfer Nationalrat und Mitglied der Arbeiterpartei, erklärt warum.
Wir sind nicht einverstanden, dass man das im Park baut jetzt und dass die erste Seite von dem neuen Bau hier im Park gebaut wird und dass die Leute, die Bevölkerung nicht mehr von dem Park profitieren
können. Es seien mehrere Projekte in Genf und im Ausland geprüft worden, sagt Pascal Lamy, Generaldirektor der Welthandelsorganisation.
Et si on a retenu celle-là, c'est parce que économiquement, financièrement, écologiquement, fonctionnellement, c'était celle qui était la solution optimale.
Mit dem Bund und den Genfer Behörden habe man sich auf den Ausbau am jetzigen Standort geeinigt. Es sei die beste Lösung. Man brauche nur wenig zusätzliches Land, 130 Millionen Franken für Renovation des alten WTO-Palastes und der Neubau sei relativ günstig. Und die 1100 Menschen, die künftig für die WTO tätig sein werden, könnten unter ein und demselben Dach arbeiten, erklärt der Franzose. Ein Nein der Genferinnen und Genfer wäre ein schlechtes Zeichen, auch für andere internationale Organisationen, warnt Pascal Lamy.
Si le vote était non, alors le signal pas seulement pour nous, mais pour beaucoup d'autres organisations de la Genève internationale serait certainement perçu comme très négatif.
Würde die WTO gar aus Genf wegziehen?
Nous préférons de très loin rester à Genève. Notre préférence de loin, c'est ça.
Genf sei der Wunschstandort, betont der Generaldirektor, lässt jedoch jede Option offen. Das internationale Genf ist ein Wirtschaftsmotor für den Stadtkanton und die Schweiz. Die internationalen Organisationen beschäftigen rund 25.000 Personen und geben jährlich etwa 4,5 Milliarden Franken aus. Außer den ganz linken Gruppierungen unterstützen deshalb alle Parteien in Genf den WTO-Ausbau. Der Tag der offenen Tür jedoch zeigt, dass die Bevölkerung gespalten ist.
Les gens étant très présents ici, ils semblent favorables, j'espère.
Je suis pas très d'accord de lever les arbres.
Mitigé, je ne sais pas encore la taille que ça va être sur la pelouse qui va vers le lac.
Viele bedauern den Verlust von Grünfläche. Brisant ist, dass auch der Genfer Stadtpräsident Remy Pagani, Mitglied der Arbeiterpartei, gegen das WTO-Projekt ist. Seine Regierungskollegen haben ihm deshalb einen Maulkorb verpasst. Es ist die Vize-Stadtpräsidentin Sandrine Salerno, SP-Mitglied, die das Projekt verteidigt. Der Zugang zu See und Park sei weiterhin gewährleistet, versichert sie.
Je dis aux habitantes et aux habitants de ma ville qu'en aucun cas leur balade dominicale ou leur jogging hebdomadaire ne sera embêtée. On pourra tous continuer à se promener au bord du lac.
Sie weiß, die Abstimmung in der Stadt Genf hat nur konsultativen Charakter. Entscheiden über den WTO-Ausbau wird schlussendlich der Kanton. Doch auch gegen diesen Entscheid kann das Referendum ergriffen werden. Und deshalb ist das Signal, das die Stadt Genfer an der Urne aussenden werden, so wichtig.
Patrick Mühlhauser aus Genf. Und jetzt Trudi Gerster. Ihre Stimme, ihre Geschichten haben ganze Generationen eine Kindheit lang begleitet. Heute wird die St. Gallerin, die seit Jahrzehnten in Basel lebt, 90. Was viele nicht wissen, die Merle-Tante war auch politisch aktiv. Als eine der ersten Frauen zog sie 1968 in ein kantonales Parlament ein. Zum Geburtstag von Trudi Gerster präsentiert Beat Giger das Rotkäppchen mit erläuternden Zwischentönen.
Es war einmal ein herziges kleines Mädchen. Das haben alle gern gehabt, wenn sie es nur angeschaut haben. Am liebsten gehabt hat sie seine Grossmutter. Die hat gar nicht gewusst, was sie dem Kind alles schenken wollte. Einmal hat sie mir ein Käppli aus rotem Samet gegeben. Darum hat man ihm nur noch Rotkäppli gesagt.
Das Wort Merli-Tante hat, nicht Merli, aber Tante, hat neime durch etwas ein bisschen Abwertendes. Und es ist mir eben sehr oft passiert, also in den 12 Jahren, in denen ich Politik gemacht habe, dass man das abwertend verwendet hat. Und das ist mir ein bisschen geblieben.
Zum Beispiel bei einer Demonstration in den 70er Jahren. Trudi Gerster kämpfte gegen den Bau des geplanten AKWs Kaiser Augst. Keine fiktive Geschichte, sondern Realpolitik.
Die Mehrheit unseres Volkes, die größte Mehrheit unseres Volkes, würde es vorziehen, etwas weniger Komfort und etwas weniger Bequemlichkeit zu haben, um nicht ständig unter einem Damoklesschwert zu leben. Ständig in Unruhe und ständig in Gefahr.
Trudi Gerster vertrat während 12 Jahren als Parteilose den ehemaligen Landesring der Unabhängigen im Basler Kantonsparlament. Sie interessierte sich für Umweltschutzfragen, als grüne Politik noch kaum ein Thema war, und sie setzte sich für die Kultur ein, namentlich für das Stadttheater. Nicht ohne Erfolg, erinnert sich die heutige Jubiläin, aber auch Spott und Häme blieben an ihr hängen.
Zuerst haben alle ein bisschen gelacht. Ich weiss noch, der Fasnacht bin ich gekommen, als im Vortrab, als Grossrotkäppli. Und hinterher die Regierungsräte als 7 Zwergli. Da gibt's nur ein Bild davon.
Grossmutter, was hast denn du für grosse Ohren?
Dass ich besser hören kann.
Grossmutter, was hast du für grosse Hände?
Dass ich die besser packen
kann. Aber Grossmutter, was hast du für ein grässlich grosses Maul?
Dass ich die besser fressen kann. Ich hatte immer ein Publikum im Grossrat, das mir zugelassen hat, weil ich mich natürlich sehr gut kann ausdrücken kann. Und weil ich ganz genau weiss, wie ich die Leute muss ansprechen muss, dass sie mich verstehen. Also ich habe nie Politik-Chinesisch, das Politiker-Chinesisch, das habe ich nie gehabt.
Klare Botschaften und eine mitreißende Sprache. Rüdigerster weiß, ihre Talente einzusetzen. Zum Beispiel auch an der letzten Generalversammlung der Fluggesellschaft Crossair 2001, als sie sich mit den Bankern der Zürcher Bahnhofstraße anlegte.
Was hier geschehen ist, ist nach meinem Dafürhalten der größte Schildbürgerstreich, den ich in den letzten Jahren politisch erlebt habe.
Wo der Wolf entwacht ist, hätte er wollen fortspringen. Aber die Steine sind so schwer gewesen, dass er tot umgefallen ist. Der Jäger und Großmutter und das Rohkäppli aber sind an den Tisch gesessen und haben den Kuchen gegessen und den Wein dazu getrunken.
Gefährliche Wölfe und herzensgute Menschen, sie begleiten Trudi Gerster weiter. Im Märchen und im Leben.
Es geht mir so gut. Ich wünsche mir, dass ich noch lang leben kann und gesund bleibe, dass alles bleibt wie jetzt. Am liebsten würde ich überhaupt nicht sterben. Aber es geht halt leider nicht.
Mehr Trudi Gerster können Sie auf unserer Internetseite hören, auf drs.ch. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Christoph Studer, Mikrofon Markus Basel.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.